Jesus Christus, hilf uns, hinter uns zu lassen, abzulegen, was uns von den Tagen her, die letzten Tage umtreibt. Freude, aber auch das, was uns beschwert, was uns Mühe macht. Dass wir uns ausrichten können auf dich und dein Wort, um neu von dir gestärkt zu werden für die kommende Woche. Amen. Und gerade gesungen, Gott ist gut. Könntet ihr das unterschreiben? Gott ist gut zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit ist Gott gut. Geht ihr damit? Na, das war schon deutlich weniger. Die Gemeinde in Jerusalem damals, die hätte das sofort unterschrieben. Also die Gemeinde, die so direkt von Pfingsten herkam. Weil die schwebten auf Wolke 7. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da heißt es im Apostelgeschichte 4, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte allen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Haus oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehört auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Aposteln nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Die erste Gemeinde in Jerusalem, also wirklich so ganz am Anfang, die ist getragen von einer Welle der Begeisterung. Es ist ja auch der Wahnsinn. Petrus predigt einmal, 3000 nehmen Jesus an. Und dann heißt es kurz drauf, und täglich kamen neue dazu. Schon nach weniger, noch wirklich kurzer Zeit waren es 5000, nur die Gemeinde in Jerusalem. Da sind die noch gar nicht mitgerechnet, die dann schon wieder weggegangen sind nach dem Laubhüttenfest. Der Hohe Rat, der versucht es irgendwie einzudämmen, indem er mal den Petrus und den Johannes verhaftet und vielleicht auch noch andere und ihnen Strafe androht, wenn sie das nicht lassen. Keine Chance. Keine Chance. Gott ist gut. Die ersten Christen hier zu der Zeit, die hätten das so klar bezeugt. Er hat uns den verheißenen Erlöser geschickt, den Jesus, und wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Ihr könnt es gar nicht, weil sonst handelt ihr gegen Gott. Alle handelten aus tiefster Überzeugung und Hingabe, heißt es, verkauften, was sie hatten und brachten es den Aposteln, um die Sache Jesu voranzubringen. Ja, das mussten ja möglichst viele hören, möglichst schnell, weil keiner wusste, wann Jesus ja wieder um die Ecke kommt. Es läuft alles, es wächst. Täglich kommen Menschen dazu. Es sind Herausforderungen. Ja. Also wenn jeden Tag neue dazukommen, ja, und die haben, was wir wissen, so in Hausgruppen, in Hausgemeinden organisiert. Das heißt, die mussten jeden Tag eine neue täglich oder wöchentlich mehrere neue Gruppen bilden. Ja, also damit alle betreut, alle gelehrt, alle beseelsorgt werden. Die kamen ja alle auch mit ihrem Päckchen mit. Das Geld musste verwaltet werden, verteilt an die Bedürftigen. Ja, und überleg mal, die Herausforderung, jeden Tag neue dazukommen, da bist du auch ganz schnell mal überfordert. Also ich behaupte, wir wären überfordert, wenn jede Woche eine neue Person dazukommen würde. Das wären 52 im Jahr. Stellt euch mal vor. Und das machen alles die Apostel. 12 Mann. Es ist kein Wunder, dass da dabei die eine oder andere Person übersehen wird oder hinten runterfällt. Ja, deswegen müssen sich dann die Leute, die aus dem griechischen Raum nach Jerusalem zugewandert waren, beschweren, sagt Leute, ihr habt unsere Witwen übersehen. Ja, die Witwen, die da waren, die so keine Verwandtschaft auch hatten, diese waren einfach durchs Raster gefallen. Als Reaktion wurden dann die Diakone eingesetzt, Stephanus. Und so kann die Welle weiter schwimmen. Die Menschen, die machen tolle Glaubenserfahrungen, es geschehen Zeichen und Wunder und noch mehr Menschen finden zu Jesus. Die Woge der Begeisterung, die nichts aufhalten kann, denn Gott ist so gut zu uns. Ich kann das aktuell ein bisschen nachvollziehen, es war diese Woche echt spannend. In der Bibelstunde sagte jemand, wir sind noch getragen von dem Fest am Sonntag. Und jemand anders aus hier im 800 Jahre Heim Wolfshausen-Tüm meinte zu mir, also Markus, du hast so glücklich auf mich gewirkt. Ja. Es war ja auch herrlich, dieses Fest, die Besucher, das Zusammenspiel aller, die mit angepackt waren im Vorfeld und bis zum Abbau, das genau passende Wetter. Und das war ja wirklich, ja. Ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen hat. Der leichte Regen, der hörte auf kurz vor Ende des Gottesdienstes. Es hat draußen geregnet. Als wir rauskamen, war es schon wieder so gut wie trocken. Den ganzen Tag ideales Wetter. 18.20 Uhr war die letzte Bank verräumt und alles verstaut und untergebracht. 18.26 Uhr stand ich hier draußen noch mit der Eva und der Tabea, kamen die ersten Tropfen. Ich habe der Eva noch einen Regenschirm in die Hand gedrückt, dann bin ich rein, wir haben noch was in der Küche gemacht mit Gabi zusammen, und draußen hat es gehagelt. Ist das Bewahrung? Ist das Timing? Ja. Na, sagst du, es ist Gnade. Ja, so. Wir haben viele Ausdrücke dafür. Gott ist gut, zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit ist Gott gut. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich vergleichbare Sätze von Leuten diese Woche gehört habe in den Bibelstunden und auch ein paar Leute, die ich so getroffen habe. Und ich unterstreiche das, weil es war unsere Hoffnung, es war unser Gebet. Und herrlich, solche Erfahrungen zu haben. Aber wie, wenn es anders kommt oder anders gekommen wäre? Würden wir das dann auch sagen, Gott ist gut zu jeder Zeit? Hätten wir es genauso dankbar angenommen, wenn der Hagel um 12 gekommen wäre? Wir haben das in dieser Woche in der Bibelstunde mal kurz angeschnitten. Ja? Und bestimmt hat sich der eine oder andere auch dazu Gedanken gemacht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich habe ja letzte Woche auch gesagt, Freizeiten sind ein unerschöpflicher Schatz an Geschichten. Wir waren auf Skifreizeit, 25 Leute ungefähr auf der Hütte, und einer der Kollegen, da war noch ein zweiter Jugendreferent mit dabei, der jetzt nicht so begeistert kocht wie ich, aber der hat dann gesagt, ach Markus, ein Essen würde ich auch gerne kochen. Was werden einfach, sage ich, Gemüsereis. Du musst nur ein bisschen Zwiebel anschwitzen, den Reis ein bisschen mit anschwitzen, Brühe drauf, die passende Menge Gemüsebrühe, zwei Säcke Tiefkühlgemüse oben drauf, 20 Minuten garen lassen, durchrühren, fertig ist das Essen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, da hat er gefragt beim Würzer, habe ich gesagt, da ist Gemüsebrühe, das haust so rein, wie es ist, das passt. Und jetzt, zu der Zeit habe ich wahnsinnig viele Freizeiten gemacht, also in meinem Rekordjahr waren es mal 14 in einem Jahr. Und da habe ich halt manche Sachen im Großpack gekauft. Pfeffer, 500 Gramm. Und jetzt schleppst du dann nicht 500 Gramm auf eine Freizeit mit, also habe ich das abgefüllt in ein Gläschen. Dummerweise in ein Gläschen Gemüsebrühe. Also in leeres natürlich. So viel, so ein Viertel, reicht ja für eine Woche. Ihr könnt euch denken, was kommt. Ich komme in die Küche, sag, ha, mit dem Pfeffer hast du es aber gut gemeint. Wieso? Ich habe doch gar keinen Pfeffer verwendet. Jetzt hat er das ganze Glas Pfeffer da reingeschüttet und er hat es nicht gerochen. Das war drin. Das war nahezu ungenießbar. Jetzt, was machst du? 25 Jugendliche abends auf der Hütte. Kein Laden mehr offen auf der Skihütte. Wir haben da reingehauen Milch, Sahne, Joghurt, alles, was die Küche hergibt, um das irgendwie genießbar zu machen. Und dann mit viel Milch zusätzlich und Brot konnten wir es essen. Warum erzähle ich euch das? Manchmal sind die Dinge, die schiefgehen, viel einprägsamer als die, die glatt durchlaufen. Ja? Wäre dieser Pfefferreis nicht gewesen, das ist ja mindestens 15 Jahre her, da würde heute kein Jugendlicher und kein auch ich natürlich nicht mehr sagen, boah, denk mal an damals an die Skifreiz, der Gemüsereis, was war das? Ein einfaches Essen, das hätte ich am nächsten Tag schon wieder vergessen. Aber von dem Pfefferreis, da wurde ich Jahre später noch drauf angesprochen. Und dann sind es eben manchmal solche Geschichten, die sich einprägen und Dinge unvergesslich machen. Und das ist manchmal schon interessant, wenn alles glatt läuft, redet keiner oder sagt nur kaum einer davon, aber durch die Panne ist es jahrelang Thema und in unseren Köpfen verankert. Manches wird im Laufe dann zur Zeit auch immer toller. Ja, der angebrannte Grießpreis schmeckt noch 10 Jahre viel besser als auf dem Jungschar-Camp, auf dem ich ihn gegessen habe. Wenn Gott unseren Glauben stärken möchte, geschieht es manchmal, indem Dinge perfekt gelingen. Wie am Sonntag, was aus meiner Sicht perfekt war. Und es wird uns tragen, wie nachhaltig es unseren Glauben stärkt, können wir jetzt noch nicht absehen. Das zeigt immer die Zeit. Ich kann nur sagen, und dann kann ich nur sagen, und manchmal passiert die Katastrophe und es hat mehr positive Auswirkungen, auch und vor allem auf unseren Glauben, als wenn es gelungen wäre. Gabi und ich waren jung verheiratet, 2-3 Jahre. Also schon sehr lange her, waren wir, und ich war beim Studium, Theologiestudium, und da war ein Camp in der Schweiz. 5000 Leute, Kommilitonen von mir haben das vorbereitet, dadurch wurden wir überhaupt darauf aufmerksam, sind wir hingefahren. 5000 Teilnehmer. Und am ersten Abend, wir hatten alles aufgebaut, wir hatten ein Zelt bei uns vor aus dem CVM, wo wir richtig eine Woche drin auch schön geplatzt gehabt haben, alles aufgebaut, alles für eine Woche geplant. Am ersten Abend alle Teilnehmer, 5000 Leute, also auch die Kinder und Jugendliche im Hauptzelt. Man hat schon gesehen, da ziehen dicke Wolken auf, ja gut, meine Wege ein bisschen reger. Und dann kam der Sturm. Und was für ein Sturm. Wir haben Gott gelobt, wir haben gesungen. Und dann hat plötzlich der Wind dieses Zelt erfasst. Wer schon mal so ein großes Zelt aufgebaut hat, der weiß, was da für Erdnägel drin sind. So. Die haust du mit dem Presslufthammer rein, die kriegst du mit dem Vorschlaghammer nicht mehr. Wenn du 3 eingeschlagen hast, dann bist du fertig. Da kannst du 3 Bodybuilder hinstellen, die ziehen die nicht aus dem Boden. Und einfach hochgehoben. Ich weiß noch heute, ich saß mit der Gabi relativ weit am Eingang und am anderen Ende, wo die Bench dann hat, das Zelt einfach hochgehoben. Und ich sehe heute noch diese langen Erdnägel über den Köpfen der Leute schweben, die ja unten dann in den Füßen drin sind. Ein Schrei durchs Zelt, Jesus. Das Zelt kommt wieder runter. Der Wind hat sich relativ schnell wieder beruhigt. Und dann kommt ein Aufruf, im Jugendzelt ist was passiert. Die Jugendlichen waren alle bei uns. Und dann sind wir darüber. Ein Zelt, das 1500, 200 Jugendliche reingepasst hätten. Weiß nicht genau. Es war einfach weggeweht. Das sind ja solche Aluträger, die waren abgeknickt wie Streichhölzer. Daneben stand eine Fabrikhalle, Lagerhalle aus Holz und Glas, die war einfach zertrümmert von dem Feld, wo drauf geflogen, von dem Zelt, wo drauf geflogen ist. Und wenn man sich das jetzt denkt, ich fand es spannend hier, unsere Zelte, die wurden ja hier fixiert mit Spanngurte und am Boden festgedübelt und so weiter. Und es sah auch richtig gut aus, gell? Aber ich sage euch eins, wenn da so ein Sturm kommt, es ist nicht der Wind, der danach gibt. Es sind die Zelte einfach weg, egal wie du die verteut hast. Die gibt es dann einfach nicht mehr. Ab einer bestimmten Windstärke. Und dann war aber spannend, dann kam ich zurück aus diesem Zelt. Ich hatte im Vorbeilaufen noch gesehen, also unser Zelt steht. Ha, super, wir können heute Nacht wo schlafen. Dann kam ich zurück, kam zum Zelt, gehofft, dass ich da meine Frau treffe. Ja, in dem Zelt standen 20 cm Wasser. Meine Frau war nicht da. Wo ist meine Frau? Irgendwann wurde ich dann vom Roten Kreuz in eine Fabrikhalle gebracht. So, ihr kennt es schon, diese alten, schönen, kratzigen Rotkreuzdecken auf dem harten Boden. Habe ich da geschlafen. Wo ist meine Frau? Kann ich nur abgeben, sage, ist hoffentlich geht es ihr gut. Ich konnte irgendwie schlafen. Am nächsten Morgen gehe ich zum Zelt, steht meine Frau da. Es sind da Leute aus der Nachbarschaft gekommen, die haben das mitbekommen mit der Katastrophe und haben einfach Leute eingeladen, bei ihnen zu schlafen. Und das war ja Anfang der 90er Jahre. Da hattest du noch kein Handy, zum mal kurz Bescheid geben. Du, ich habe da einen schönen Schlafplatz gefunden, da gehe ich jetzt mit. Also es war hochspannend. Wir hatten uns wieder, Halleluja. Kommilitone von mir hat dann ein paar Wochen später beim Studium erzählt, wie sehr er am Boden zerstört ist. Und das ganze Team. Er sagt, wir haben gebetet, wir waren so sicher, dass Gott möchte, dass dieses Camp stattfindet. Mehr als 2 Jahre Planung. Ja, wahnsinnig viel Geld, was da durchläuft von so einem Camp. Die ganze Logistik, die haben wir eine Woche lang aufgebaut. Innerhalb von Minuten. Schrott. Ich weiß noch, wie er gesagt hat, Gott muss uns schon ein sehr deutliches Zeichen senden, dass wir das nochmal angehen. Und finanziell war das Ganze auch ein Desaster, weil du diese Zelte und so, das kannst du gar nicht alles versichern. Ich weiß noch, dass ein paar Tage später, ich glaube ein Brief war, so eine Postkarte kam, könnt ihr auf euer Geld verzichten, auch wenn ihr jetzt das Camp gar nicht teilgenommen habt in dem Ziel. Wir wissen nicht, wie wir alles bezahlen sollen. Also die Schäden, weil das gar nicht alles versicherbar war. Und jetzt sag, Gott ist gut. Zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit ist Gott gut. Faszinierend war die Stimmung am Abreisetag. Es kommt dann auch, sagt Leute, guckt mal noch in die Läden, also die, wo noch gestanden sind, die haben ja dann so T-Shirts, christliches Merchandising halt und Bücherlade und so weiter. Guckt mal, ob er denen was Gutes tun und dann noch was kauft. Ich weiß noch, das T-Shirt hatte ich jahrelang, kannst du dich an das erinnern? Das war so weiß mit irgendeinem Bund, was Buntem drauf, was Frommem. Hatte ich sehr lange gepflegt. Jahre später. Ich weiß auch nicht mehr, bei welcher Veranstaltung das war, geht eine Frau auf die Bühne und gibt Zeugnis. Und sie erzählt von diesem Camp und sagt, das war eine der größten Glaubenserfahrungen, die ich je gemacht habe. Das kann ich unterschreiben. Vielleicht nicht die größte, aber ganz wesentlich. Gott schickt das nicht, aber es geschieht. Die Rettungskräfte haben damals zu uns gesagt, sie verstehen nicht, warum dieses Camp an dieser Stelle genehmigt wurde. Weil genau die Ecke bekannt dafür war, dass sie so sturmanfällig ist. Gab es irgendeine Schleise, wenn da bestimmte Winde kamen, dann hat es da halt mal das Feld ordentlich durchgepflügt. Trotzdem hätte doch Gott bewahren können. Was glaubt er, was die gebetet haben vorher? Das hat er doch bei uns und bei vielen anderen Veranstaltungen auch, oder? Ob Pfefferreis, die humorvolle Variation oder Camp Joshua. Manchmal braucht es die Katastrophe, um uns zu lehren und uns im Glauben wachsen zu lassen. Wer die Bibellese verfolgt im Losungsbuch, da haben wir diese Woche, also lesen wir jetzt seit längerem Hebräerbrief, diese Woche Hebräer 11, und da kommt ein sehr interessanter Satz. Erziehung, also im Luthertext und in vielen anderen Übersetzungen steht Züchtigung. Wir haben uns dann im Gespräch auf Erziehung geeinigt. Erziehung in dem Moment, in dem sie geschieht, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber zeigt sie sich denen als Frucht, die dadurch trainiert worden sind. War jetzt sehr frei nach Markus übersetzt. Und ein bisschen weiter vorne heißt im selben Text, die Erziehung wird uns zum Trost. Trost dahingehend, wenn deine Eltern oder der, der dich erzieht, in dem Fall Gott, dir da zeigen, wie wichtig und wertvoll du ihnen bist. Freude, weil das, was am Ende steht, wertvoller ist als das Leiden des Moments. Und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte. Treibt mich die Katastrophe, die Not, das Leiden, der Schmerz am Ende zu Jesus hin oder lässt es mich verzweifeln? Und deswegen ist der Lehrsatz für mich heute, finde ich, so wichtig, das zu verinnerlichen. Gott ist gut. Zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit ist Gott gut. Du bist Gott so wichtig. Und es ist sein größter Wunsch, dass du A, zu ihm findest, wenn du noch nicht bei ihm bist. Und B, bei ihm bleibst. Manchmal nutzt er die Katastrophe, das, was wir als Leid und Schmerz empfinden, in der Hoffnung, dass wir es annehmen können und es im Glauben und im Vertrauen weiterhilft. Es gibt einige Bibelstellen dazu im Neuen Testament, wo das beschrieben wird. Wie gesagt, in vielen Übersetzungen ist dann von Züchtigung und Strafe auch die Rede, ist aber mal zweitrangig, wie es ausgedrückt wird. Aber wenn man die Texte im Zusammenhang liest, dann wird deutlich, dass Gottes Gedanke ist, was Gottes Gedanke ist, uns manchmal das Schlimme zuzumuten. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ja? Wenn ich in der Katastrophe bin. Ja? Das dunkle Tal ist nie leicht. Deswegen ist es ja das dunkle Tal. Aber dann zu dem Punkt kommen, wie es zum Beispiel der Psalmbeter sagt, ich fürchte kein Unglück, weil du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, also das Indizien des Hirten, die trösten mich, die geben mir Sicherheit, die geben mir Halt. Es ist nicht einfach, ja, wenn ich die schlimme Diagnose bekomme oder ein Mensch an meiner Seite schwer krank wird. Mein geliebter Mensch wegstirbt, mir die Ehe um die Ohren fliegt oder aus irgendeinem anderen Grund meine Welt zusammenbricht. Das ist Schmerz und da jubeln die allerwenigsten. Die Menschen im Hebräerbrief, die stellen sehr genau die Frage, was hat uns dann dieser ganze Hype, den ich am Anfang beschrieben habe, der ersten Gemeinde. Was hat denn uns das jetzt gebracht? Haben den alten Glauben abgelegt und was haben wir gewonnen? Wir haben vor allem Ärger. Den Juden der Synagoge, mit der Regierung und mit der Gesellschaft. Es war so toll am Anfang und jetzt haben wir vor allem Druck. Was soll das? Und deswegen sagt der Schreiber im Hebräerbrief, Leute, ändert eure Perspektive. Schaut auf Jesus. Ja, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. So schreibt, übersetzt die Lutherbibel. Er hat den Glauben in uns begonnen. Er weiß, wo es hinführt und er ist das Ziel. Schau auf Jesus. Es ist eine Frage der Perspektive, eine Frage, wo schaue ich hin? Schaue ich auf Gott? Schaue ich auf Jesus, auf das Kreuz oder schaue ich auf die Katastrophe? Sehe ich auch dann noch, dass Gott gut ist oder wächst der Zweifel in mir? Heißer Tipp, wer es diese Woche nicht getan hat oder vielleicht einfach durch das viele, was sonst ist, wieder vergessen hat, lest mal Hebräer 11 und 12 im Stück oder hört es euch an. YouTube gibt es x Hörbücher, am besten in zwei oder drei verschiedenen Übersetzungen. Es ist wichtig, dass wir als Christen einen Blick dafür bekommen oder behalten. Am besten schon bevor die Katastrophe kommt. Ändern euren Blick und schaut auf Jesus. Ja? Wenn alles läuft und genauso, wenn es verkehrt läuft. Beides annehmen in dem Wissen, Gott ist gut. Mache ich ja eigentlich sonst nie, aber heute möchte ich das wirklich als Bekenntnis oder als Lehrsatz, dass wir das mit in die Woche nehmen. Und ich lade euch ein, jeder, der das unterschreiben kann, dass wir das gemeinsam sprechen. Gott ist gut. Zu jeder Zeit ist Gott gut. Lasst euch davon durch diese Woche tragen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, voller Dankbarkeit schauen wir auf letztes Wochenende und auf die vergangene Woche zurück. Aber Jesus Christus, stärk du unsere Herzen in jeder Situation, dass wir immer mit dem Blick bei dir sind, auf dich schauen und wissen, du bist gut, du trägst uns in jeder Lebenslage. Auf dem Kamm der Welle, in der Euphorie, in der Begeisterung und im tiefsten Tal, das wir durchstreiten. Danke, Jesus, dass wir in deiner Hand sind und dass du uns hältst und trägst. Amen.